versuche weiterzugeben, ist ein Wort unseres Herrn Jesus Christus, auch wieder aus der Bergpredigt im 5. Kapitel des Matthäusevangeliums. Da können wir das nachlesen. Sehr provozierend teilweise formuliert Jesus, und vielleicht hat der eine oder die andere das schon gelesen auf dem weißen Gottesdienstblatt. Dort ist es abgedruckt, Matthäus 5, Vers 38 und 39. Jesus sagt da: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, und das ist 2. Mose 21, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Bevor ich näher darauf eingehe, möchte ich einige kurze Bemerkungen machen zu dieser ganzen Gottesdienstreihe, die wir in den letzten Wochen hatten. Und so ein bisschen als Überschrift für das Ganze könnte man sagen: Ihr lieben Leute, was ihr im Kopf habt, was ihr so von euch gebt, das ist eine Sache. Aber es ist überall ganz klar: Wirkung hat nur das, wo Wort und Tat übereinstimmen. Und ich weiß es nicht, man kann es vielleicht sagen, für uns Christen ist es noch einmal eine spezielle Herausforderung, sozusagen mit unserem Leben auch dahinter zu stehen, wahrhaftig zu sein, nicht nur in dem, dass man Richtigkeiten, dogmatische Sätze von sich geben kann, sondern dass dahinter auch meine Lebensrealität, meine Lebensgestaltung sichtbar steht. Es gibt im Neuen Testament einen Brief von Jakobus, der überliefert worden ist und der genau diese Herausforderung aufnimmt und sagt: Was hilft's, liebe Brüder und Schwestern natürlich auch, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Das, was er lebt, passt nicht dazu, was er bekennt. Kann denn der Glaube ihn selig machen? Nein, wenn er nicht Werke hat, ist er tot in sich selber. Man muss diesen Satz als Provokation in die erste Christenheit hinein recht verstehen. Der Apostel Paulus hat allen Christen bis heute eingeprägt: Nicht durch eure Werke könnt ihr gerecht werden vor Gott. Das schafft ihr nicht, das klappt nicht. So viel Leistung kann niemand bringen. Und das hören wir und verinnerlichen es auch und denken: Ja, Hauptsache ich bin geliebt und angenommen von Gott. Was meine Lebensgestaltung betrifft, ist ein ganz anderes Thema. Und auf einmal klafft es auseinander. Jakobus sagt: Leute, das gehört zusammen. Und es muss auch zusammenbleiben, und da steht und fällt alles. Wenn das nicht zusammenkommt, dann ist alles verspielt. Eine Herausforderung, die ganz schön groß ist und die uns in die Frage stellt: Ja, wie denn dann? Wie kann das Gestalt gewinnen in meinem Leben, dass ich Christ bin? In meinem Leben in der Familie, in meinem Leben in der Nachbarschaft, in meinem Leben in der Schule, im Beruf, egal wo. Was bedeutet das? Und heute ganz konkret die Frage: Wie gehen wir als Christen nun recht glaubwürdig
mit Konflikten um. Auge um Auge oder die andere Wange hinhalten. Und ich vermute mal, das ist nicht nur für mich sehr herausfordernd. Eigentlich Auge um Auge will man ja nicht, aber so die andere Wange hinhalten. Was ist hier gemeint? Ich möchte, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich möchte zunächst einmal eine Lanze brechen für das Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn. Haben wir es recht gehört? Der Pfarrer will eine Lanze brechen für das Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich bitte einfach darum, das Recht zu verstehen. Es ist ein Wort aus dem Alten Testament. Und ich sage es jetzt einmal, vielleicht auch wieder provokant, es ist ein gutes Wort. Denn, ich habe es hier schon aufgeschrieben, es bedeutet das Ende der Gewaltspirale. Verstehen wir? Ein Wort gibt das andere. Und dann geht es weiter. Aus dem Wort kommt der Puff. Also wenn man mit Kindern zu tun hat, auf dem Schulhof zum Beispiel, dann merkt man das. Zuerst fliegen die Worte, dann fliegen die Fäuste oder die Tritte. Und bei uns Erwachsenen kann es dann entsprechend weitergehen, bis dann die Bomben fliegen. Auge um Auge begrenzt das. Leute, das ist ein Rechtsprinzip. Die Strafe, die sich gegenseitig immer mehr aufschaukelt, das Prinzip der Rache und Blutrache vielleicht sogar, das ist zerstörerisch. Gottes Wort möchte hier sozusagen deckeln. Die Strafe muss dem Unrecht entsprechen und darf sich nicht immer gegenseitig hochschaukeln. Das ist ein Rechtsprinzip. Hier wird markiert, dass es unter uns Menschen doch rechtlich geordnet zugehen soll. Also nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn im Sinne von einem Prinzip, wo nachher nur noch Blinde und Zahnlose rumlaufen, sondern Beginn einer angemessenen Bestrafung und Ende der Gewaltspirale. Ich habe hier die Justitia mitgebracht. Die Justitia ist ja ein Symbol von staatlicher Ordnung. Wir heute haben ja in der Demokratie Gewaltenteilung. Also ich mache jetzt nicht Staatskundeunterricht. Es gibt verschiedene Rechtsinstitutionen bei uns, unter anderem eben auch die Gerichtsbarkeit. Und traditionell wird die so dargestellt. Eine blinde Frau ohne Ansehen der Person wird gerichtet. Sie hat eine Waage in der Hand als Symbol für die Gerechtigkeit, dass hier das auch in der Waage ist. Ende der Gewaltspirale. Aber auch ein Schwert hat sie in der Hand. Sie straft wohl. Sie straft wohl. Polizeigewalt gehört dazu. Und wenn man liest in Römer 13, da wird auch im Neuen Testament von Paulus gesagt, dass das auch eine von Gott so eingesetzte Ordnung ist. Es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Jede ist von Gott eingesetzt. Heißt nicht, dass nicht auch staatliche Macht sich pervertieren kann. und in Gottlosigkeit abgleitet oder getrieben wird. Die Herausforderung ist immer da, hier auch ein waches Auge zu halten. Aber zunächst einmal begreifen, auch diese Ordnung ist von Gott gegeben, um Konflikte in Zaum zu halten, sage ich jetzt einmal, dass sie nicht eskalieren und ausufern. Jetzt könnte man sagen, ja, Entschuldigung, was ist jetzt typisch christlich beim Umgang mit Konflikten? Dass wir ordentliche Staatsbürger sind, dass wir die Anwälte beschäftigen und die Gerichte. Kann das alles sein? Und sich halt enthalten, wenn es um körperliche Gewalt geht, sondern dass wir alles ordentlich miteinander ausfechten. Ich möchte in dem Zusammenhang einfach nochmal einen Hinweis geben auf Martin Luther. Martin Luther hat zu dieser Sache meines Erachtens etwas ganz Wesentliches und Wichtiges gesagt. Gott beschenkt uns Menschen auf zweierlei Art und Weise. Einmal eine Ordnung für das Reich Gottes und einmal eine Ordnung für das Reich der Welt. Und das, was ich bisher gesagt habe, das entspricht so der Ordnung, die Gott uns schenkt für das Reich der Welt. Und in diesem Reich der Welt, da gilt das, was ich gesagt habe. Bitte nur Auge um Auge. Zahn um Zahn, nicht mehr. Und das in Ordnung, in staatlicher Ordnung. Im Reich Gottes geht es anders zu. Im Reich Gottes geht es anders zu. Im Reich der Welt achte ich auf Ordnung. Und ich werde auch Recht und Gesetz durchsetzen, wenn das Recht des Schwachen missachtet wird. Im Reich Gottes bin ich bereit, auch als Christ Unrecht zu leiden und auszuhalten. Christen leben anders. Sie halten die andere Wange hin. Also jenseits dieser äußeren Ordnung leben Christen noch ein anderes. Sie halten die andere Wange hin. Und dann komme ich jetzt wieder zu Jesus im Matthäusevangelium, der diesen Satz sagt: Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Das Bewusstsein, dass das noch nicht alles sein kann, so nach Recht und Gesetz einigermaßen ordentlich, das war etwas, was die Pharisäer umgetrieben hat. Wir müssen doch noch mehr bringen als fromme Leute. Und die haben sich enorm angestrengt, sich übers Normalmaß rauszuarbeiten, sittlich und moralisch. Und hatten auch den Eindruck, ja, wir haben das auch einigermaßen gut geschafft, besser als die anderen. Da frage ich mich gleich, bin ich nicht immer wieder auch so einer? Nicht perfekt, aber besser als die anderen. Und Jesus sagt, nein, das reicht nicht. Eure Gerechtigkeit muss noch besser sein. Und die Frage, was ist das dann für eine Gerechtigkeit? Und Petrus in seinem Brief, der zitiert da das Alte Testament und sagt, ja besser, heilig sollt ihr sein. Leute, alle Heilige. Heilig, wie Gott heilig ist. Das ist das Maß. Dahin soll er kommen. Und Paulus sagt, dieses dahin kommen, das ist Heiligung. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und jetzt machen wir das? Können wir das? Will ich das überhaupt? Will ich Schritte auf diesem Weg gehen? Wisst ihr, was die Arschkarte ist? Das steht, die der Schiedsrichter hinten auf der Gesäßbacke hat. Wenn er die zieht, dann muss man vom Feld. Wenn ich das mache, wenn ich in diese Richtung mich anstrenge, habe ich dann nicht von vornherein immer gleich die A-Karte? Da werde ich ja gnadenlos ausgenutzt. Paulus zum Beispiel, der sagt, Leute, probiert es einmal, lebt es einmal. Und ihr werdet merken, das hat eine Wirkung. Wer das tut, vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit den Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Und Leute, das ist jetzt nicht wörtlich gemeint, dass man dann die Holzkohle beim Grill nimmt und dem anderen auf den Kopf, sondern das ist im Bild gemeint. Da passiert was beim anderen, da wird er sich verändern. Wer auf die Liebe setzt statt auf Recht und Vergeltung, das ist eine Macht. Ich bringe mal einfach Beispiele, weltliche Beispiele, wo das auch prinzipiell einmal umgesetzt worden ist und etwas bewirkt hat. Mahatma Gandhi in Indien, ganz bewusst gewaltlos dieses Land befreit von der Kolonialherrschaft. Oder Martin Luther King in Amerika, Rassismus überwunden, auch ganz bewusst Prinzip Gewaltlosigkeit. Oder unsere ganz jüngste Geschichte, also schon war wieder ein Weilchen her, aber die Wende in der DDR ganz bewusst aus den Gebetsversammlungen in Leipzig heraus mit dem festen Willen, keine Gewalt, hat etwas mächtig verändert. Ein zweites. Die Herausforderung bleibt ja trotzdem, schaffen wir normalen Leute das? Und jetzt ist noch etwas Wichtiges, was wir unbedingt klar haben müssen. Paulus sagt es im ersten Korintherbrief, Jesus Christus ist von Gott für uns gemacht zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Was heißt es? Gott sagt nicht, jetzt macht er mal und ich gucke zu, ob ihr das könnt. Und wenn ihr es nicht könnt, habt ihr halt Pech gehabt. Gott sagt, ich häng mich da voll rein, dass euch das gelingt. Ich tue es durch meinen Sohn Jesus Christus. Jesus ist unsere Rettung und er ist unsere Heiligung. Jesus Christus, das ist Gottes Liebe für mich und das ist die Kraft Gottes, dass mein Leben sich ändert. Christus ist unsere Heiligung. Wie kann das geschehen? Im 1. Petrusbrief, im 2. Kapitel, da geht es auch um dieses Thema und Petrus sagt, drei Dinge sind wichtig, dass das gelingen kann. Erstens das, was Jesus Christus für uns getan hat. Das ist der Eckstein, das ist der Grundstein, das ist die Basis, auf den Christenleben aufgebaut werden kann. Nicht auf das, was ich leiste, sondern das, was Jesus mir schenkt. Das Zweite, das passt jetzt vielleicht, vielleicht hat er Hunger gehabt. Das Bild nimmt Petrus da auf vom Baby mit der Muttermilch. Das Baby lebt von der Muttermilch. Das braucht es andauernd. Nicht ab und zu mal, sondern permanent. Und Petrus sagt, das ist das Wort Gottes. Das sollen wir in uns aufnehmen und das hat eine Kraft, das verändert uns. Und das Dritte, was Petrus da nennt, wer mag, kann es mal nachlesen, 1. Petrus 2. Das ist, dass wir uns als lebendige Steine zusammenbauen lassen und miteinander wachsen. Leute, es geht nur im Miteinander. Es geht nur im Miteinander. Jeder für sich allein schafft es nicht, aber so kann es gelingen. Es bleibt eine Spannung, wir werden nicht perfekt sein. Wir werden immer angewiesen bleiben auf das, was Gott in Jesus Christus für uns tut. Und Gott sei Dank ist das so. Paulus sagt, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Das heißt also volle Anstrengung, volle Kanne. Das ist die Herausforderung. Aber immer in dem Wissen, Gott ist, der beides in euch wirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Und an anderer Stelle sagt er schon, nicht, dass ich schon ergriffen hätte oder schon vollkommen wäre. Ich jage ihm aber nach, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Und wo das ist, da kann ich mich auch hineinknien in diese Herausforderung, ein neuer, ein anderer Mensch zu sein. Beides ist wichtig, die eigene Entscheidung und Anstrengung, ich will das auch umsetzen und die Basis von allem, die Kraftquelle für alles ist Jesus Christus und das Wissen, die Vollendung kommt noch. Verstehen wir, wir werden es nicht erreichen, wir werden keine perfekte Christengesellschaft hinkriegen auf dieser Welt. Aber wir haben die Hoffnung, dass Gott, der angefangen hat mit uns, mit seiner Gemeinde, mit dieser ganzen Welt, dass der auch zum Ziel kommt. Und am Ende ist klar, ist der Besiegte am Kreuz scheinbar Besiegte, er ist der Sieger. Der Gekreuzigte ist der Auferstandene, der lebt. Der Verlierer von Karfreitag ist der Sieger des Ostertages. Und nochmal Paulus, ich bin gewiss, dass Gott sein Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Amen. Danke fürs Zuhören.